Schön, dass ihr da seid. Ich will noch mal beten mit uns. Ihr könnt sitzen bleiben. Herr Jesus, wir stehen als Bettler vor dir, wo Worte aus der Ewigkeit für unser Leben brauchen. Und Herr, ich werde dich wirklich bitten, dass du in unser Leben reinsprichst, dass nicht menschliche Weisheiten oder ähnliches sind, sondern dass es deine Wahrheit ist. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort die Mauern unseres Herzens durchbricht, dass es durchkommen kann und unsere Herzen verändern kann. Ich bitte dich, Herr, dass alles, was geschieht, dazu dient, uns zu dir hinauszurichten, uns näher zu dir zu bringen und dass du uns groß wirst. Herr, ich bitte dich, dass du uns alle hier zusammen segnest und dass du da bist, Herr. Amen. Ich habe eine Aufgabe für dich, sofern das in deinem Leben Realität ist. Und zwar möchte ich dir einen kurzen Moment geben, wo du dich an deine Wiedergeburt erinnerst. Wenn es vielleicht bei dir eher ein Prozess war, dann vielleicht an dem Moment, wo du so das erste Mal richtig bewusst verstanden hast, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Was es bedeutet, dass er dich errettet hat. Und wenn wir zurückdenken an die letzte Predigt von Galater, schon recht lang her, vielleicht habt ihr sie ja aber in den Kopf noch, wo er dich zum Vater gebracht hat und du verstehen durftest, dass du wirklich Kind und Sohn Gottes sein durfst. Erinnere dich da mal dran. Nimm dir einen kurzen Moment, frag dich, wie es dir da ging. Wenn das in deinem Leben noch nicht Realität ist, dann hör gerne weiter zu heute. Dann wirst du vielleicht verstehen, warum das so ein großartiger Moment ist. Und für alle anderen, ich hoffe, du hast das jetzt ein bisschen im Kopf, du erinnerst dich da. Ich gehöre eher zu der zweiten Gruppe, wo schon immer mit dem Glauben in Berührung war und wo das eher ein Prozess war, das zu verstehen. Aber ich weiß heute noch einen Moment, wo ich tief in Sünde gefallen war und was getan habe, was ich mir nicht zugetraut habe und nicht gedacht hätte, dass ich dazu in der Lage bin. Und ich saß im Zug hier draußen von Hersbruck nach Nürnberg auf dem Weg in die FH. Ich habe in der Bibel gelesen, im Römerbrief. Und es war ein paar Tage danach und die Tage bis dahin waren ziemlich geprägt von Zweifel, Schock. Und in dem Moment ist mir aufgegangen, was Jesus wirklich getan hat, dass er gerade für diese Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er mich liebt, dass ich jetzt nicht irgendwas erst zeigen müsste, dass er mich wieder annimmt. Das war so dieser Moment, wo mir bewusst war, ich darf zu Hause beim Vater sein. Ich darf bei ihm sein. Er hat wirklich bezahlt. Warum hat sich dieser Moment bei mir so eingebrannt, obwohl der viele, viele Jahre zurückliegt? Warum hat sich der Moment bei dir vielleicht eingebrannt, wo du gerade im Kopf hast? Ich denke, weil so viel Last abgefallen ist. Und weil wir wirklich in dem Moment nach Hause gekommen sind. Weil wir Heimat gefunden haben. Weil wir gewusst haben, dass wir zu Gott gehen dürfen. Der Moment mag vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate bei dir her sein. Vielleicht ist er Jahre her, vielleicht Jahrzehnte. Aber er ist doch so anders. Mit allen, wo ich darüber geredet habe, ist es ein Moment von Freude und Glück. Ein Moment, wo alles anders wird, der alles verändert im Leben. Ein Moment, wo nach Hause kommen ist. Warum fange ich damit an? Weil die Gemeinde in Galatien, über die wir heute weiter reinschauen wollen, auch so einen Moment hatte. Einen Moment, wo sie verstanden hat, was es bedeutet, dass Jesus für sie gestorben ist, wo sie verstanden hat, was das Zentrum des Evangeliums ist, wo ihr Leben auf den Kopf gestellt hat und alles anders gemacht hat. Sie hatten diesen Moment. Aber ein großes Problem steht an. Und wir werden heute im Galaterbrief, das ist zumindest mein Plan, ich hoffe, er funktioniert auch, einen richtig großen Abschnitt anschauen. Wir werden nämlich Galater 4, Vers 8 bis 5, Vers 12 anschauen. Und ihr merkt schon, das ist viel. Ich werde jetzt auch nicht den ganzen Text am Anfang lesen, sondern wir arbeiten uns Stück für Stück durch. Und ich will gar nicht in die Details reingehen, sondern ich will uns die große rote Linie zeigen, mit der Paulus hier argumentiert. Die Details sind auch wertvoll, wären eigene Predigten wert, aber ich glaube, manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil wir uns so mit der kleinen Esche oder sowas beschäftigen und dann die anderen drumherum nicht sehen. Und darum geht es mir, ich will heute da mit euch reinschauen. Und schlagt mit mir auf, wenn ihr mitlesen wollt, Galater 4, 8 bis 9. Und ja, es wird, wenn ihr mit dabei bleiben wollt am Text, dann müsst ihr da ein bisschen konzentriert sein heute, aber ich versuche es so angenehm wie möglich zu machen. Galater 4, 8 bis 9. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ihr vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Paulus ruft diesen Moment, von dem wir gerade auch geredet haben, den Galatern in Erinnerung. Er sagt, da war eine Vergangenheit bei euch. Da habt ihr fremden Göttern gedient. Und die Galater waren auch eine heidnische Gemeinde, die wahrscheinlich wirklich Jupiter, Zeus oder wem auch immer nachgelaufen sind. Wir wissen es nicht. Und Paulus sagt, das ist die Vergangenheit. Und dann habt ihr einen Moment gehabt, wo ihr verstanden habt, wer wirklich Gott ist. Ja, viel mehr, wo Gott in euer Leben reingekommen ist und euch als sein Kind anerkannt hat. Es ist das, was ein paar Verse davor schreibt, wo sie nach Hause zum Vater gekommen sind und Söhne Gottes geworden sind. Der Moment war da bei den Galatern. Und jetzt ist aber was passiert. Paulus sieht eine große Gefahr. Und es sind die ganzen Verse, wo wir jetzt betrachten werden, sind Verse, wo mit die eindringlichsten sind, im ganzen Neuen Testament, wo Paulus mit Leib und Leben darum ringt, dass die Galater nicht in eine andere Richtung abkippen. Und irgendwas scheint eine Gefahr da zu sein. Es scheint nämlich da zu sein, dass die Galater diesen Moment vergessen, den ich euch gerade auch in Erinnerung gerufen habe, und anfangen, wieder Dinge nachzulaufen, die doch nicht in der Lage sind, ihnen zu helfen, dass sie irgendwo wieder auf dem Weg zurück in die Vergangenheit sind und wieder Dinge tun wollen, die nicht retten können. Wieder zurück in diese Verzweiflung. Welche Gefahr ist es? Wir schauen noch die Verse 10 und 11 an, weil dort Paulus ein bisschen beschreibt, um was es geht. Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte vor euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Wenn Paulus davon schreibt, dass sie sich wieder diesen schwachen Mächten zuwenden, dann wäre mein erster Gedanke, dass sie wieder anfangen, heidnischen Göttern zu opfern, dass sie wieder anfangen, in tiefer Sünde zu leben. Aber der Gedanke, den Paulus hier aufwirft, ist ein anderer. Den Gedanke, den Paulus aufwirft bei den Galatern, und das ist im Gesamtkontext des Briefes sehr eindeutig, aber hier auch skizziert, ist, dass sie anfangen, in einem Kreislauf von Regeln und Leistung sich wieder etwas verdienen zu wollen. Warum? Dass sie Feiertage hochhalten, Monate hochhalten, und in den nächsten Versen werdet ihr sehen, dass ihr die Beschneidung noch ins Spiel bringt. Themen, die nicht unbedingt, vor allem wenn es um Beschneidung geht, mit einem Heidentum zu tun haben, sondern mit dem Judentum. Und Paulus sagt, die Galater stehen hier in der Gefahr, diesen Moment ihrer Wiedergeburt zu vergessen, diesen Moment, wo Jesus sie errettet hat, und sich wieder an schwache Dinge zu binden. Und dabei hat Paulus nicht grundsätzlich etwas gegen Beschneidung. Er lässt Titus beschneiden, wenn ihr in die Apostelgeschichte hineinschaut. Paulus hat auch nicht unbedingt was dagegen, den Sabbat zu halten oder den Sonntag zu halten. Aber er hat ein Problem damit, wenn es diesen Moment der Wiedergeburt auf die Seite stellt, wegrückt. Und was Paulus hier tut, ist, dass er Gesetzestreue auf eine Stufe stellt mit Götzendienst. Er fängt an. Es gab den Moment, wo ihr Göttern gedient habt, die keine Götter sind. Und das waren bei den Galatern ziemlich sicher heidnische Götter. Und er sagt, jetzt steht ihr in der Gefahr, wegzukippen in ein Regelwerk. Und das ist auch nicht besser. Das sind auch nur schwache, dürftige Mächte, die keine Kraft haben zu retten. Schlägt das nicht ein wie eine Bombe? Und ich habe mir gedacht, vielleicht langweilig, weil der Galaterbrief ja immer so ein bisschen darum geht, das Gesetz überzubewerten. Aber wenn Paulus mehr oder weniger den ganzen Brief, und hier sind drei ganze Kapitel darauf verwendet, dann scheint es kein kleines Thema zu sein, sondern es scheint ein Riesenthema zu sein. Wie kann man sich diese alten Mächte vorstellen, wenn man hier die Monate anschaut und so weiter? Was Paulus aufzeigt, und das werdet ihr dann noch deutlicher sehen, ist, dass es um das Abarbeiten einer Checkliste geht oder einem Prüfprotokoll oder ähnliches, so würde ich das sehen. Ich habe eine Liste, das muss ich tun und dann passt es in mein Leben. Und es steht in einem großen Kontrast zu dem, wovon er im Galaterbrief immer wieder spricht, wie unser Leben eigentlich aussehen sollte. Nämlich Leben im Geist, Leben aus der Gnade, Leben im Glauben, aus der Hoffnung heraus leben. Und setzt das zueinander in Kontrast. Warum ist die Gefahr da, dass die Galater dahin abdriften? Ich sage es dir, weil es so viel leichter ist, nach einer Checkliste zu leben. Weil es so viel leichter ist, tu dieses, tu jenes und alles. Leben im Geist, Leben im Glauben, Leben aus der Hoffnung, das kann ich nicht greifen. Wann passt das denn? Wann erfülle ich es denn? Wann habe ich es denn geschafft? Den Haken, wenn ich setzen kann, dann habe ich es erledigt. Dann scheine ich mich gut zu fühlen. Und Paulus sagt, ihr Galater, ihr seid wieder auf dem Weg. Ich versuche es mit meinen Worten zu erklären. Liebe Galater, warum verlasst ihr die Beziehung zu einem liebenden Vater und fangt wieder von vorne an, euch wie Sklaven zu verhalten? Als Sklaven, die alles Mögliche versuchen, um sich vom Vater etwas zu erarbeiten, um Anerkennung zu bekommen. Und dabei können diese Dinge dich niemals in die Beziehung eines Sohnes hineinversetzen. Niemals. Es kann nur der Vater selbst, indem er dich als sein Sohn anerkennt. Und wenn ihr weiterschaut, seht ihr das ganze Herzblut von Paulus 12 bis 15. Werde doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Paulus sagt zu den Galatern, das war anders in dem Moment, wo ich das erste Mal bei euch war, wo ich euch das Evangelium gesagt habe. Wisst ihr, was da passiert ist? Da habt ihr Leidenschaft gehabt. Da hättet ihr alles aufgegeben für das, was ich euch weitergegeben habe. Die Galater hätten alles hingeschmissen. Ihr hätten ihr Auge ausgerissen. Das ist, was Paulus hier schreibt. Und das, obwohl Paulus scheinbar irgendwas an sich hatte, was er abstoßend war. Wir stellen uns ja Paulus immer als den Überflieger vor. In vielen Briefen sind deutliche Andeutungen da, dass Paulus gar nicht so der Superredner vielleicht war, dass er nicht vielleicht körperlich irgendwo stark war. Das scheint hier irgendwas zu sein, eine Krankheit oder ähnliches. Da sind immer wieder Andeutungen da. Vielleicht war Paulus ziemlich gebrechlich. Wir wissen es nicht genau. Irgendwas scheint da, dass Paulus sagt, an mir kann es nicht gelegen haben, dass ihr so leidenschaftlich gewesen seid. Denn ich war kein toller Hecht, der euch das gesagt hätte. Das war nicht, dass ich der Typ gewesen wäre, dem ihr alle hinterhergelaufen wärt, sondern was hat die Galater dazu gebracht? Ich denke, es war die Botschaft, die Paulus hatte. Die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft, dass Jesus als Gott Mensch wird und die Schuld wegnimmt. Diese Erkenntnis, diese Freiheit, dieses Nachhausekommen, dieser Moment von Gott erkannt zu sein, hat die Galater motiviert wie nichts anderes. Es hat sie dazu gebracht, dass sie bereit waren, alles für Paulus aufzugeben. Aber warum? Nicht für Paulus selbst, sondern um dieser Botschaft willen. Warum? Weil sie ihn aufgenommen haben wie Christus selbst, wie Jesus Christus. Weil sie gemerkt haben, dass was Paulus zu verkündigen hat, bei aller Schwäche, ja Anstoß sogar, vielleicht war es irgendwas, was Leute echt auf Abstand gehalten hat. Wir wissen es nicht. Aber da war was dahinter bei Paulus, was sie angezogen hat. Und jetzt kommen irgendwelche anderen Leute rein bei den Galatern. Davon schreibt Paulus jetzt in den nächsten Versen 17 bis 20. Es ist nicht recht, wie sie um euch werben. Sie wollen euch nur von mir abspenstig machen, damit ihr um sie werben sollt. Umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht. Und zwar immer und nicht nur in meiner Gegenwart, wenn ich bei euch bin. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Geburtswehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit anderer Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin irre an euch. Es sind hier Leute reingekommen, die scheinbar diesen Regelkatalog mitgebracht haben. Und es waren keine Leute, die gesagt haben, das Leben Jesu wäre unnütz. Die haben mit Sicherheit nicht gesagt, Golgatha und so weiter wäre unwichtig, sondern die haben gesagt, ja, Golgatha ist wichtig, aber jetzt pass mal auf, hier die Liste und da häng dich mal ran. Und was machen diese Leute? Sie wollen sie eigentlich von Paulus wegziehen an sich selbst. Und Paulus sagt, ja, das ist gar nicht so falsch, wenn man umworben wird, wird ja er oben auch. Aber wenn es um etwas Gutes geht. Und in Vers 19 merkt ihr, was dieses Gute ist. Nicht zu werden wie der, der irgendwas erzählt oder verkündigt, sondern dass Christus Gestalt gewinnt. Ja, Paulus sagt vorher auch, dass sie werden sollen wie er. Aber sein Ziel, was sich dahinter verbirgt, ist Vers 19, zu werden wie Jesus Christus. Und diese falschen Lehrer haben aber jetzt scheinbar etwas anderes im Fokus. Sie wollen, dass die Galater sich genauso verhalten wie sie. Die haben eine Liste und wahrscheinlich ist das vielleicht das, was sie selber gerade gut hinbekommen. Und da sollen alle genauso leben. Da kann ich nämlich andere auch super bewerten und kann sie super beurteilen. Und super sagen, ob es jemand hinkriegt oder nicht. Und Paulus sagt, darum geht es nicht. Im Gegenteil, ich habe sogar Angst, dass ihr eine neue Wiedergeburt fast braucht. So würde ich jetzt Vers 19 mal umschreiben. Dass ich euch erneut Geburtswehen leite um euch, bis wirklich Christus in euch sichtbar wird. Ich glaube nicht, dass es eine zweifache Wiedergeburt gibt. Aber das ist so die Dramatik, mit der Paulus hier schreibt. Und wenn du dein Leben seit diesem Moment, wo du Gott erkannt hast, wo Gott dich erkannt hat, bis zu dem Moment heute rekapitulierst, bist du dann auch in der Gefahr, wie die Galater, zu vergessen, dass Jesus dich erlöst und freigekauft hat, dass sein Vater dich als seinen geliebten Sohn angenommen hat. Bist du in der Gefahr, dich auch wieder schwachen und dürftigen Mächten zuzuwenden? Wie sieht das aus? Ich glaube nicht, dass es hier nur darum geht, was du theologisch verwahrhältst, sondern dass es darum geht, was du lebst. Ich habe ein paar Fragen, über die wir uns prüfen können. Fühlst du dich gut, wenn dir Veränderung gelingt, aber schlecht und unnütz, wenn es nicht klappt? Hast du vielleicht sogar unrealistische Erwartungen an dich selbst und andere Standards, die unerreichbar sind? Ist dein Leben geprägt von Regeln und Prinzipientreue anstelle Beziehungsfokussiertheit? Bist du regelmäßig mit dem Leben anderer beschäftigt und vergleichst dich mit ihnen und machst das vor allem an äußeren Verhalten fest? Dingen, die eben leicht bewertbar sind. prägt dein Leben mehr Pflichtgefühl gegenüber Gott als Freude an der Beziehung mit ihm? Wird Beziehung zu anderen Geschwistern mehr zu einem Wettbewerb als zur Freude aneinander, gemeinsam im Leben mit Christus zu stehen? Ist deine Beziehung zu Gott mehr von Schuld und Scham beherrscht als von Freude an ihm? Ist es mehr Genuss oder ist es mehr Anklage? Wenn du an Gott und die Ewigkeit denkst, hast du dann mehr Angst vor Gericht und Strafe als Freude und Vorfreude auf den Himmel und ewige Gemeinschaft mit ihm? Und versteckst du vielleicht deine wahren Schwächen und spielst sie herunter, weil du Angst vor Verurteilung hast und äußerliches Verhalten ist mehr im Fokus als Veränderung deines Herzens und deines Charakters? Es ist simpler, solche ganz praktischen Dinge abzuarbeiten, wie ich trage die richtige Kleidung, ich nehme die richtigen Leute mit, ich habe mir den richtigen Kontakt, ich singe die richtigen Lieder, als darüber nachzudenken, wie dein Herz aussieht. Bist du sanftmütig, gutmütig, von Herzen demütig? Das ist es, was es heißt, Jesus ähnlich zu werden. Das kannst du nicht so leicht greifen. Wann ist das dann erfüllt, dass jemand sanftmütig ist? Und wir wollen es einfacher haben. Ich kenne das Ganze zu gut. Und ich muss euch bekennen, dass ich immer wieder Phasen in meinem Leben habe, wo ich genau da reinrutsche. Das tut mir leid, wo das passiert, wo ich euch gegenüber, meinen Kindern gegenüber und allen anderen immer wieder versage, wo ich merke, diese Prinzipien, diese Regeln stehen mehr im Fokus als das, was Jesus getan hat, als das, wer er ist und was wir an ihm haben. Das, was ich gerade beschrieben habe, es fühlt sich nicht nach Freiheit an, sondern es fühlt sich nach Sklaverei an. Ich renne und schaffe es doch nie. Und Paulus hat Angst um die Galater, dass sie da wieder reinrutschen. Der hat mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Kraft Angst, dass sie da irgendwo wieder drin stecken. Stehen wir auch in der Gefahr? Paulus geht weiter und er greift das Alte Testament jetzt auf, was vielleicht für uns erstmal eine Herausforderung ist, was er damit jetzt sagen will, aber ich glaube, das wird gleich ziemlich schnell deutlich werden. Galater 4, 21 bis 31, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der vor der Freien, aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet der Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, die Unfruchtbare, die du nicht gebührst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit, der nach dem Fleisch gezeugte war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Paulus geht hierher und man könnte sich die Frage stellen, darf der das denn? Denn der wird unheimlich allegorisch, was der hier mit einem ganz real passierten Ereignis mit Hagar und Sarah macht. Abraham hatte eine Verheißung, er soll viele Kinder haben. Und das Ganze hat nicht so funktioniert mit Sarah, wenn ihr euch da richtig dran erinnert. Die war schon ein bisschen alt. Die Zeit, dass da Kinder rauskommen, war durch. Abraham denkt sich, ich nehme die Sache selber in die Hand, beziehungsweise Sarah sogar. Die ist ja sogar da, wo es ausgeht. Und sagt, jetzt machen wir mal. Und was passiert? Ismael kommt auf die Welt. Und Paulus geht jetzt her und sagt, das ist ein Bild für unser Fleisch. Und jetzt könnte man meinen, naja, der hat viel Sünde im Blick. Nee, der bringt das mit dem Gesetzesbund am Sinai in Verbindung. Und sagt, unser Fleisch ist das, wo eigene Leistung bringen will, wo das selber hinbekommen will, wo das selber schaffen will, was Gott verheißen hat. Das ist die Schlussfolgerung, die hier zieht, hier mit Hagar, Ismael und Sinai. Und dem jetzigen Jerusalem, also dem zur damaligen Zeit. Und macht euch das mal bewusst. Das Selbstverständnis der Leute in Jerusalem war, sie sind Kinder Abrahams. Und was sagt Paulus ihnen? Ja, ja, seid ihr, aber über Hagar, nicht über Sarah, über das Gesetz im Fleisch, über die, die eigentlich ausgestoßen werden sollte, über die ihr nicht erben könnt. Und die andere Linie, die er zieht, ist über Sarah und sagt, das ist die Verheißung. Das, was Abraham nicht selber machen konnte, was Gott schenken musste, wo Gott den fast 100-jährigen Leib von den beiden alten Knackern aufwecken musste, dass da noch ein Kind rauskommt. Unmöglich, dass das von Menschen gemacht werden kann. Unser menschliches Denken und diese ganze Welt, und das meint Paulus auch mit diesen Grundsätzen, nach denen sie versuchen zu leben, ist geprägt davon, dass Regeln, Disziplin und Gesetz dazu führen, dass gute Werke getan werden, dass Leute sich anständig verhalten und besser würden. Und ja, zu einem gewissen Grad stimmt das. Du wirst keinen Staat haben können, ohne dass gewisse Regeln da sind. Muss auch in Gemeinschaft irgendwo einen Weg finden, wie man zusammen leben kann. Aber das Spannende, was Paulus hier sagt, ist, dass das viel weniger Leben hervorbringt als die Verheißung, als das Vertrauen auf Gott, als die Beziehung. Paulus erkennt eine tiefe Wahrheit, die im Evangelium verborgen ist wie nichts anderes und die Grundsätze dieser Welt auf den Kopf stellt. Das, was Leben verändert, das, was Menschen zu anderen Menschen macht, das, was dein Leben auf den Kopf stellt, das, was dich Christus ähnlicher macht, ist eben nicht der Regelkatalog, sondern es ist die Verheißung, es ist die Hoffnung, es ist die Beziehung, es ist das Angenommensein vor Gott. Es ist das, wo Paulus vorhin Bezug genommen hat bei den Galatern, wo er ihnen gesagt hat, es gab den Moment, wo ihr das Evangelium das erste Mal gehört habt, wo ihr euch alles ausgerissen hättet, wo ihr mit Leidenschaft alles gegeben hättet. Nicht die eigene Leistung, sondern Gott. Es ist das, wo Paulus im weiteren Fortgang, da werden wir heute nicht in der Tiefe dazu kommen, wo er davon spricht, was Leben aus dem Geist ist. Wie der Geist Gottes etwas tut, was menschlich unmöglich scheint, Herzen und Charakter zu verändern, neu zu machen, ganz anders zu machen. Und Paulus sagt hier jetzt, dass das mehr Frucht bringt als alle Disziplin und Leistung und alle Regeln und Gesetze. Es stellt auf den Kopf, was wir Menschen denken. Und ja, gerade wenn ich gesündigt habe und so weiter, habe ich Tendenz, wieder zu diesem Berg Sinai zurückzukehren und zu sagen, jetzt versuche ich es doch mal besser hinzukriegen. Das ist die erste Reaktion, wenn man es erkannt hat. Gott zu beweisen, dass man es doch kann. Gerade dann, wenn ich auch Fehler in meinem Charakter erkenne. Und ich muss euch gestehen, es ist auch die erste Tendenz, wenn es um Gemeinde und andere Dinge geht. Die Hoffnung, dass dann mehr vorwärts gehen würde. Aber ich bin zutiefst überzeugt und das hier hat mich überführt, dass nichts so sehr verändert, wie das Bewusstsein dessen, was Gott für mich getan hat. das nicht so verändert, wie dieser Moment, von Gott erkannt zu sein, wie dieser Moment zu erkennen, wer Gott wirklich ist, wer er ist und was ich an ihm habe. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es tiefste Wahrheit ist, was Paulus in Philipper 1, Vers 6 schreibt. Ihr kennt den Vers alle, wir haben ihn im Hauskreis vor einer Zeit gehabt. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Ich bin überzeugt davon, dass wenn dieser Moment da ist, wo Gott dich erkannt hat, er dein Leben verändern wird und er dich zum Ziel bringen wird, dass sein Evangelium und sein Heiliger Geist in euren Herzen schaffen wird, um was Paulus ringt, nämlich dass Christus Gestalt gewinnt. Paulus geht weiter und es wirkt erst, als hätte das keinen Bezug wieder zu Sarah und Hagar, aber es hat viel Bezug. Galater 5, 1 bis 6. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einen jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Jesus Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Warum hat das Bezug zu dem vorherigen Abschnitt? Weil Paulus davor sagt, dass Ismael und Isaak nicht zusammen erben können. Und hier bringt er nochmal etwas mit einer Brisanz und einem Gewicht hinein, deren Dramatik wir gar nicht überbetonen können. Er sagt, wer wieder zurück ins Gesetz rennt und dadurch gerecht werden will, verliert Christus. Wer wieder durch eigene Leistung gerecht werden will, hat Christus verloren. Es geht in dieselbe Richtung. Gnade und Gesetz können nicht nebeneinander bestehen. Leben aus dem Gesetz, Leben aus Geist und der Gnade können nicht nebeneinander stehen. Paulus warnt hier von einem Abfall vom Glauben. In aller Dramatik. Das ist, was er hier schreibt. So, und jetzt, wenn wir von Abfall im Glauben reden, dann denken wir doch immer, dass jemand wieder in Sünde fällt und in die Welt zurückkehrt. Und Paulus hat ja was ganz anderes im Blick. Er hat im Blick, dass jemand ins Gesetz hineinfällt. Übrigens, die Stellen im Hebräerbrief, die gerne hergezogen werden, haben denselben Kontext. Wenn das Neue Testament von Abfall aus dem Glauben redet, dann redet es in dem überwiegenden Teil, bis auf Demas, der die Welt lieb gewonnen hat, immer davon, ins Gesetz zu fallen. Nicht in die Tiefe Sünden und alles Mögliche, sondern ins Gesetz. Warum? Weil es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du wirst aus deiner Leistung und dem, was du tust, gerecht. Und dann aber alles, das schreibt Paulus hier auch. Oder du wirst gerecht, weil jemand anders deine Schuld getragen hat. Weil du ruhen kannst in dem Werk, das Jesus Christus getan hat. Es geht eben nicht darum, liberal zu werden. Es geht darum, moralisch korrekt zu werden. Nicht durch irgendeine Sünde die Beziehung zu Gott zu verlieren, sondern durch ein moralisch perfektes Leben die Beziehung zu Christus zu verpassen. Leben aus Gesetz und Leben aus Gnade können nicht nebeneinander bestehen. Meint Paulus jetzt, dass wir nicht mehr nach dem Gesetz leben sollen, also dass wir bewusst die Dinge anders machen sollen, als sie da drin stehen. Ich denke nicht, dass er das im Blick hat. Es ist nach wie vor das, was gut und richtig ist. Es geht darum, dass dieses Gesetz Mittel zum Zweck wird. Dass es der Punkt wird, der mich vielleicht sogar erlöst vor Gott, durch den ich denke, dass Gott mich besser anschauen würde, durch den ich denke, dass ich der bessere Christ würde, durch den ich denke, Anerkennung vor Gott zu bekommen. Es geht wieder darum, auf eigene Leistung zu schauen und das Regeln ins Zentrum rücken. Wenn das passiert, verlieren wir Christus, verlieren wir die Beziehung. Wie fatal. Wir können außerhalb der Gnade stehen, wenn wir sündigen bis zum Exzess und nicht einsehen wollen, dass wir Rettung brauchen. Aber wir können genauso außerhalb der Gnade stehen, außerhalb der Beziehung zu Gott, indem wir alle Regeln peinlichst genau einhalten. Was für ein Schock. Es gibt zwei Seiten der Verlorenheit. Und für Paulus geht es hier nicht um Kleinigkeiten. Der sagt nicht einfach, seid ein bisschen weniger verbissen, seid ein bisschen lockerer. Sondern er sagt, ich habe Angst um euch. Ich habe Angst, dass alles umsonst war. Und ja, wir werden gleich sehen, dass Paulus die Galater nicht für abgefallen hält, weil deutlich Punkte da sind, wo er sagt, nee, es ist noch nicht so weit. Aber die Warnung, die Gefahr steht im Raum. Er sieht da Tendenzen, wo im Zentrum etwas verrückt wird, wo Regeln, Prinzipien, Gesetz den Platz einnehmen, der nur einem zusteht, nämlich Jesus Christus. Galater 5,10 schreibt er das, dass das der Fall ist. Ich habe Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Calvin sagt, wer einem halben Christus anhangen will, verliert den ganzen. Und Timothy Keller sagt, man kann zu Christus nichts hinzufügen, ohne am Ende Christus selbst zu verlieren. Stehst du in dieser Gefahr? Paulus sagt in Vers 16, bin ich damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorenthalten würde? Paulus wird angegriffen, weil er die Wahrheit sagt. Aber diese Wahrheit ist eben jetzt nicht, bekommt mal euer Leben mehr in den Griff, lebt anständiger, sondern die Wahrheit ist, wo er ihnen sagt, ihr rückt Christus aus dem Zentrum. Warum warnt Paulus mit dieser Dringlichkeit? Warum ist er bei den Galatern schärfer als bei der Hottentottengemeinde in Korinth, wo alles auf dem Kopf steht? Ich glaube, weil der Abfall in diese Richtung der gefährlichere ist. Er sieht nämlich nach außen so total perfekt und fromm und gut aus. Wie bei den Pharisäern. Wie bei Paulus in seinem eigenen Leben selbst, das am Anfang des Galaterbriefs ganz nach vorne rückt. So, als würden sie Gott mehr dienen als alle anderen. Aber in Wirklichkeit war er längst weg von Gott. Das ist die Biografie von Paulus, wo er selbst erkennen musste. Obwohl er alles getan hat und es so super aussah. Die Bibel warnt nicht nur davor, in Sünde verloren zu gehen. Ja, das tut sie. Sie warnt auch davor, in moralischer Perfektion verloren zu gehen. Man kann verloren gehen durch moralische Verdorbenheit, aber auch durch moralische Klimmzüge. Das beste Beispiel ist das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, so würde ich das sagen, wo am Ende nämlich einer draußen steht, der perfekt gelebt hat und alles getan hat. Was ist deine Sorge, wie Gemeinde kippen könnte? Wo machst du dir Sorgen? Vielleicht, dass es Leute gibt, die falschen Lieder singen, dass die falschen Instrumente reinkommen, dass man mit den falschen anderen Leuten Kontakt hat? Ist das deine Hauptsorge? Dass irgendwas zu locker wird? Oder hast du Sorge, dass Gemeinde dahin wegkippen könnte, dass Christus aus dem Zentrum rausrückt, weil Perfektion Prinzipien, Regeln mehr im Mittelpunkt stehen. Und nicht, dass mich jemand falsch versteht. Es ist nicht falsch, irgendwo Disziplin oder sowas zu haben. Es geht darum, wenn diese Dinge anfangen, ins Zentrum zu wachsen. Hast du diese Sorge? Paulus hat die 10-mal mehr als alles andere. Und jetzt magst du vielleicht da sitzen, ja, ich leide auch, weil ich die Wahrheit sage, weil ich sage, oh, wir müssten hier vielleicht mehr aufpassen, ein bisschen heiliger unterwegs sein und so weiter. Paulus leidet, weil er die liberale Richtung vertritt. Das ist das Schockierende vielleicht für uns, was wir nicht so wahrhaben wollen. Weil er sagt, passt auf, ihr seid hier in einer riesen Gefahr. Wo hast du Angst, in deinem Leben abzudriften? Wo hast du Angst, Gott zu enttäuschen? Mit zu wenig Dienst, zu wenig Leistung, zu wenig stille Zeit, Besuch der falschen Veranstaltung, Feste, Kontakt mit den falschen Leuten, kurzum, dass du dein Leben zu locker lebst? Oder hast du Angst davor? Gehen die Alarmlampen deines Lebens auch dann an, wenn du merkst, dass du die Freude an der Beziehung mit ihm längst verloren hast und dass du wieder in dem Hamsterrad drin bist, schwachen und dürftigen Mächten hinterherzurennen? Prüfst du und hinterfragst du dein Leben auch in die Richtung regelmäßig, ob du in der Gefahr stehst, Christus auf die Seite zu rücken, zugunsten des frommen und heiligen Lebensstils, weil der ins Zentrum geht. Paulus fordert deshalb nicht einfach zu einem besseren Leben auf. Nein, er fordert dazu auf, in der Freiheit der Verheißung, der Gnade feststehen zu bleiben. Und warum ist das so wichtig? Weil immer wieder, dauernd, von außen versucht wird, uns wegzubringen, werden wir gleich noch kurz sehen. Aber Paulus setzt dem Ganzen noch etwas entgegen in Vers 5 und 6. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Innerhalb von 2 Versen bringt Paulus diesen christlichen Dreiklang rein, Glaube, Hoffnung, Liebe. Was er sagt, das ist das, was im Zentrum unseres Lebens stehen soll. Und das ist wieder der Anknüpfungspunkt zu der Beziehung zum Vater, wo du als Sohn Gottes erkannt sein darfst, wo du lebst. Und das ist, was Paulus jetzt entgegensetzt, wo du aus Hoffnung heraus lebst, wo du aus der Hoffnung lebst, jemand hat für dich bezahlt, du bist errettet, du bist geliebt. Und weil du diese Hoffnung hast, treibt dich der Geist Gottes. Diese Hoffnung, dieser Glaube daran, errettet zu sein, er treibt dich zu etwas an, nämlich zu einem Glauben, der nicht passiv auf der Couch sitzt, der nicht weiter für sich lebt, sondern ein Glauben, der so gepackt von Liebe ist, dass er bereit ist, sein Auge auszureißen, was Paulus den Galatern vorher beschrieben hat, um für Gott und andere zu leben. Das ist die Motivation. Das ist der Antrieb, von dem Paulus spricht. Und in der nächsten Galaterpredigt werden wir sehen, was dieses Leben im Geist bedeutet, wo er dahin will, was das mit unserem Leben macht, wie uns das verändern will. Aber der Antriebspunkt ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Es ist Beziehung. Das muss ins Zentrum deines Glaubenslebens. Jeden Tag, jeden Moment, dass du gegründet bist auf dem, was Jesus Christus getan hat, dass du ruhst in seiner Gerechtigkeit. Es muss für deine Geschwister um dich herum sichtbar werden. Aber die Gefahr ist da, dass andere und Leute von außen immer wieder versuchen, uns woanders hinzuprägen. Das ist, was die Galater erleben, wo Paulus in den letzten Versen, die ich mit euch heute anschauen will, schreibt: Ihr lief zu gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ihr habt das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch auffetzen. Zwei Themen, wo ich kurz erklären will, nochmal die Brisanz zu zeigen, was Paulus macht. Während er im ersten Korintherbrief davon spricht, dass Sauerteig von Gesetzlosigkeit Gemeinde verderben kann, spricht er hier, dass Sauerteig von Gesetzlichkeit Gemeinde verderben kann. Was meint er mit diesem Bild von Sauerteig? Er meint, tu ein bisschen was davon in den Teig rein und der ganze Teig kippt. Tu ein bisschen Gesetzlichkeit rein und alles kippt. Das ist die Aussage, wo er hier trifft. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Er zeigt die Zerstörungskraft auf, die das mit sich bringt. Ein wenig Gesetzlichkeit kann dein ganzes Leben aus der Beziehung mit Christus kippen lassen und kann Gemeinde kippen lassen. Und das Zweite ist, dass Paulus gezielt diejenigen anspricht, die Gemeinde auseinanderbringen. Und zwar in diese Richtung Gesetzlichkeit zurück. Und die Ansprache ist ziemlich derbe. Luther ist da noch recht harmlos mit, sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen. Weil das, was dahinter eigentlich steht, ist, mach's ganz ab, also Kastration. Paulus geht also her, wenn die unbedingt Beschneidung haben wollen, wenn die unbedingt nach dem Gesetz leben wollen, naja, dann gib mal richtig Vollgas, dann mach nicht nur ein bisschen die Vorhaut da weg, sondern das ganze Ding ab. Das ist tatsächlich, was Vers 12 sagt. Also der überspitzt das, meint er natürlich nicht ernst, aber der überspitzt das Ganze und sagt, wenn das was bringt, also wenn das ja wirklich was wäre, was euch näher zu Gott bringen würde, ja komm, also dann ganz ab damit. Das ist, was er sagt. Und es passt zu dem, wer ein bisschen Gesetz halten will, muss das Ganze halten. Und wir wissen alle, dass wir das Gesetz nicht durchspielen werden. Der Endgegner ist ziemlich mächtig und gegen den werden wir nicht bestehen. Wir schaffen das nicht. Und Paulus sagt jetzt, wer immer das tut und diese Anforderung, Androhung erinnert sehr an die Pharisäer und Schriftgelehrten bei Jesus. Der wird ein hartes Urteil empfangen. Jesus sagt mal Ähnliches zu den Schriftgelehrten in Matthäus 23, Vers 13. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Das ist nicht harmlos. Das ist nicht eine kleine Drohung, die Jesus da ausspricht. Und das ist nicht klein, was Paulus ausspricht. Leute, wenn unser Ziel ist, Menschen ins Gesetz zu bringen, dann droht uns das härteste Urteil überhaupt. Ihr könnt im Neuen Testament in den Evangelien dann noch ein paar andere Verse finden. Ich will dir da zwei Dinge noch mitgeben. Lass dich nicht verwirren, wenn dich jemand in anderes Fahrwasser hineinreißen will. Soll er doch so viel Gas geben, will er, wie er will? Soll er doch? Du stehst auf der Grundlage von Golgatha, auf der Grundlage des Kreuzes, wo Freiheit ist. Und dann eine Frage an alle, nicht nur an den, der predigt. Was steht im Zentrum deiner Botschaft, die du mit Worten und mit deinem Leben Tag für Tag vermittelst? Der Mensch und was er tun muss oder Jesus Christus und was er getan hat? Ist es die Botschaft vom Kreuz, von der Paulus hier spricht, die ihn prägt, die ihn Verfolgung bringt, die ihn Leid bringt? Und dabei geht es nicht nur darum, was du im Theologischen in deinem Kopf verwahrheitst. Das ist sicherlich der erste Punkt. Aber es geht auch darum, was du lebst, was dich antreibt, jeden Tag, was dich aufstehen lässt, was dich hier in die Gemeinde reintreibt, was dich dazu treibt, warum du hier dienst, was dich treibt, warum du anderen Menschen vom Glauben weitererzählen willst. Ist es, weil du ihnen sagen willst, wie alles besser werden müsste? Oder ist es, weil du eine Botschaft hast, was Jesus getan hat? Ist es die Botschaft vom Kreuz, die Paulus im 1. Korinther 1 so toll ausführt? Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Sowohl für die Juden und Heiden, werden wir gleich noch sehen. Aber für uns, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und Vers 23, 25. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden, also der Seite des Gesetzes ein Ärgernis, und den Griechen, der Seite der tiefen Sünde eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden oder Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, Sarah, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, Paulus, als die Menschen sind. Hast du diese Botschaft des Kreuzes im Zentrum? Hast du dieses Vertrauen, dass sie in der Lage ist, Menschen zu verändern? Auch wenn es erstmal schwach wirkt, auch wenn es harmlos wird. Setzt du alles darin? Ich will zum Ende einen Vers, den ich etwas übersprungen habe, dir mitgeben, nämlich der Vers 1 im 5. Kapitel. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steh nun fest. Und lass nicht wieder das Joch der Knechtschaft auf dich legen. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren auf Golgatha ein für alle Mal deine Freiheit sichergestellt. Hat dich herausgerissen aus dieser Welt, aus diesem Hamsterrad, aus diesem Trubel, aus der tiefen Sündenschuld, die dein Leben geprägt hat. Und dich nach Hause gebracht zu seinem Vater und in Beziehung mit ihm gesetzt. Steh auf dieser Basis fest. Lass dich nicht von Golgatha wegziehen. Lass nicht wieder ein Joch auf dich packen. Lass dich nicht aus dieser Beziehung herausreißen. Egal wie heilig es klingt, egal was es dir kostet, bleib stehen, bleib in dieser Freiheit. Auch wenn es Torheit sein mag, auch wenn es schwach wirken mag, bleib darin stehen. Es ist Gottes Kraft. Pfleg deine Beziehung mit ihm, beschäftig dich mit Christus, stell ihn in das Zentrum deines Lebens. Vertrau auf Gott, dass er, was er verheißen hat, tun wird, dass er Leben verändern wird, dass sein Geist Herzen aufbricht, dein Herz aufbricht, neu macht, verändert. Vielleicht hast du Angst, weil es sich so anfühlen würde, als würdest du die Kontrolle abgeben. Vielleicht denkst du manchmal, es wäre einfacher, dass dieser Regelkatalog fruchtbarer wäre. Aber ich versichere dir, die Unfruchtbare hat mehr Kinder. Glaube, Liebe, Hoffnung sind unheimlich fruchtbar, lebensverändernd. Und sie haben mehr Kinder, als alle Gesetze dieser Welt zusammen je hervorbringen können. Diese Beziehung zum Vater, dieses Leben durch den Geist, wird dein Leben auf den Kopf stellen. Völlig. Wird das Leben um dich herum auf den Kopf stellen. Und ich bin überzeugt, wird das Leben von uns als Gemeinde auf den Kopf stellen, wenn wir darin tief gegründet sind, wenn Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Lass dich da nicht wegbringen. Steh in dieser Freiheit. Er ist alles. Bleib in diesem Moment, wo Gott dich erkannt hat. Amen.